Corona-Ausschusssitzung Nummer 91 und 92. Rainer Füllmich im Interview auf BittelTV.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BittelTV einfach anders. Das mit dem Ton, das üben wir noch. Bin umgezogen.
Ja, einen wunderschönen
jetzt
guten Abend.
Kommt der Ton doppelt.
Herzlich willkommen bei.
Ja, Roger und Ton, ihr wisst, das ist so mein Steckenpferd. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, wir haben gutes Internet, weil das ist ja immer so eine Sache. African Style und Roger und Ton, genau. Das werde ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr lernen. So, heute bin ich sehr gespannt, Corona-Ausschuss Doppelfolge 91 und 92 und ich bin natürlich sehr dankbar, dass Rainer zu später Stunde noch zur Verfügung steht, weil wir wollten nicht zu früh machen, dass natürlich möglichst viele Leute um 18 Uhr spazieren gehen können und deshalb haben wir das jetzt heute um 21 Uhr gemacht und weil das letzte Mal nicht ging. So, ich würde jetzt sagen, ich bin da weniger wichtig. Jetzt kommt natürlich die wichtige Person und da freue ich mich umso mehr. Eine kleine Pause hatten wir, aber jetzt geht's los. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Rainer.
Hey, hallo. Hallo alle, hallo Roger. Ich hätte es auch gar nicht früher geschafft. Ich bin gerade eben aus München zurückgekommen. Verfahren gegen die Deutsche Bank, die Verbrecherbank, also so passt das ganz gut. Das Wesentliche habe ich geschafft für heute, jetzt können wir uns ein bisschen unterhalten.
Sehr gut, da freue ich mich sehr, wir hatten ja Doppelsitzung. Ich bin natürlich sehr froh, dass du da immer tolle Notizen machst, dass da auch in der Zusammenfassung nichts flöten geht. Wir haben ganz im Vorfeld kurz darüber geredet, es gibt einige Menschen da draußen, die haben das Gefühl, jetzt kommen die Maßnahmen, vor allem in der Schweiz, relativ easy, nur noch ÖV und in den Spitälern ein bisschen Maske, sonst alles weg. Ich bin davon überzeugt, das ist sehr trügerisch, weil die wollen im Herbst richtig durchstarten. Ist das auch deine Überzeugung? Wie siehst du das? Weil das, glaube ich, müssen wir immer wiederholen, dass die Menschen sich bewusst sind, was der Plan ist und jetzt nicht aufgeben dürfen.
Ja, ich glaube schon, dass das hier eine Lockerung ist. Wir haben das am Sonnabend war das in dem Grand Jury, in der Grand Jury Investigation nochmal in dem psychologischen Teil. Wir hatten erst den Impfteil, dann wie kommt das, dass sich überhaupt jemand diesem Risiko aussetzt? Und da haben wir die Psychologen gefragt und da haben wir in diesem psychologischen Teil insbesondere darüber gesprochen, was ist das jetzt, was wir hier in einigen Teilen der Welt sehen, so eine gewisse Lockerung. Also ich halte das nicht für eine Lockerung, ehrlich gesagt, sondern ich glaube, dass die versuchen, die Zügel fest in der Hand zu halten, aber sie versuchen, den Eindruck zu erwecken, als würde es eine Lockerung geben, damit sie dann, wenn sich einige von uns, nicht wir, sozusagen entspannt in den Sessel zurücklehnen und nicht mehr aufpassen, damit sie dann der WHO als ausführendem Organ, also ich glaube, man kann sagen WEF mit den Schurken, die da alles regulieren und die von da aus uns ihre kaputten Politiker, wie zum Beispiel die offenbar völlig sprachlos gewordene Frau Baerbock, ich glaube, jetzt schafft sie nicht nur keinen ganzen Satz mehr, jetzt schafft sie kein einziges Wort mehr. Also die Typen, die vom WEF uns diese Leute präsentieren, benutzen die WHO, um uns zu regulieren. Die versuchen jetzt mit einer eigenen Verfassung, während einige von uns nicht aufpassen, mit einer eigenen Verfassung und eigenen frei erfundenen, durch absolut gar nichts legitimierten Regelungen, Gesetze kann man das ja gar nicht nennen, uns unter Kontrolle zu bringen. Gleichzeitig haben die als militärischen Arm die NATO, wie wir inzwischen feststellen müssen. Also es besteht kein Grund, jetzt Entwarnung zu geben. Wir sollten die Zeit, in der sie gezwungen sind, ein bisschen locker zu lassen, weil niemand mehr versteht oder verstehen würde, dass im Sommer, wenn es wärmer wird, die Leute immer noch ihre Kaffeefilter aufhaben müssen und so weiter. Wir sollten in dieser Zeit noch viel mehr ans Licht bringen als bisher, weil das scheint der einzige Weg zu sein, wie man eine kritische Masse, so hat es Meredith Miller, das ist eine der Psychologinnen, genannt, eine kritische Masse auf die Beine zu stellen. Vielleicht reichen 3,5%, vielleicht reichen 5%, vielleicht auch 10%. Ich glaube, die haben wir längst, aber wir müssen dafür sorgen, dass dann, wenn es wirklich vorbei ist, das Ganze auch geahndet wird. Deswegen dürfen wir so oder so uns nicht entspannt zurücklegen.
Also bin ich ganz bei dir. Ich habe 3 Tage mal Detox gemacht, digitales Detox. Ich habe natürlich heute ein bisschen nachgeschaut, was abgeht. Da sieht man natürlich wieder Kanada, wie man das auflöst. Da gibt es auch jetzt auch im EU-Parlament Menschen, die sagen, das ist ein Diktator, diese Trudeau. Also die Wörter und die Art und Weise wird immer heftiger. Es ist, glaube ich, auch gut so, dass mir da ich denke, in Amerika geht einiges, da hast du auch gute Connections in dieser Richtung. Siehst du es auch so, dass Amerika momentan ziemlich Gas gibt, weil da ziemlich viel aufliegt? Bist du da auch in dieser Auffassung?
Ja, da ist eine sehr starke Opposition unterwegs und da ist die Polarisierung in der Bevölkerung wesentlich deutlicher ausgeprägt als bei uns in Deutschland. In Deutschland sind sehr viele Leute vielleicht ruhig und sind trotzdem kritisch, aber du kannst sagen, vielleicht 20% der Deutschen sind wirklich aktiv kritisch. In den USA dürften das um die 50% sein und die sind auch noch alle bewaffnet und teilweise sehr gut ausgebildet, weil es sich eben ganz häufig auch bei den bewaffneten Leuten ganz häufig um Kriegsteilnehmer handelt, so teilweise mit Spezialausbildung. Einer von denen ist ja bei uns im Tal und an denen kommt wirklich keiner vorbei. Also da ist in den USA, glaube ich, im Moment, kann man sagen, das Spot an. Trotzdem ist Europa und insbesondere Deutschland wahrscheinlich das Hauptkriegsgebiet, weil das haben wir jetzt am Sonntag in der, wie ich fand, extrem guten Sitzung der Grand Jury gehört von einigen Fachleuten. Europa ist vollkommen im Arsch. Europa ist total ausgeplündert worden. Es gibt keine Renten mehr. Wir sind nicht nur völlig überschuldet, sondern wir sind nicht mehr in der Lage, unsere Verbindlichkeiten aus den Rentenkassen oder für die Rentenkassen zu bezahlen. Deswegen sind die hier ganz besonders unter Druck. Denn wenn das der Großteil der Bevölkerung merkt, dass die Renten kaputt sind und dass wir nur noch mit völlig wertlosem Geld, was nur so lange noch was zählt, wie wir Vertrauen haben, bezahlt werden, dann gibt es hier über Nacht eine Revolution, wie sie Henry Ford 1907, glaube ich, schon mal angekündigt hat, als er gesagt hat, wenn die Leute wüssten, wie die Banken arbeiten, wie Geld gemacht wird, dann würden wir morgen früh eine Revolution haben. Ne? Aus dem Nichts heraus.
Da gibt es ein sehr gutes Video, so eine Art Trickfilm, wo man das Geld erklärt, kann ich sehr empfehlen. Wenn man das mal gesehen hat, da gehen einem die Augen auf, also als Pflichtlektüre das anzuschauen. Du hast mir auch noch das Video von Baerbock geschickt. Ja, wir können mal kurz reinschauen. Also ein bisschen lachen muss man ja mal zwischendurch, weil sonst hält man das ja nicht mehr aus. Ich muss mal gucken, wo das ist. So, da ist es, können wir mal reingucken. Das ist die, ja... Was will man dazu sagen? Hört selber.
Vor wenigen Tagen war ich vor Ort in Lebedinsk, nahe der Kontaktlinie in der Ostukraine. Und wie jede Mutter dachte ich an meine Kinder, die man morgens zur Schule springt.
Das ist gut. Ich kann nämlich aus ihren Springböcken Standböcke machen.
Nämlich nicht einfach mal so nebenbei selbstverständlich. Und wie real diese Sorge ist, Russland spricht mit seinem Truppenaufmarsch eine absolut inakzeptable Drohung aus. Wir wollen das Risiko von Eskalation in Europa minimieren.
Mini-Mi, wo steckst du?
Ja. 130 Soldaten an der Grenze. Das ist schwer, nicht als Bedrohung zu verstehen. Wer gemeinsam...
Also ihr könnt das Video bei Horizont schauen, beim Kanal Horizont, macht immer tolle Videozusammenschnitte. Ja, es ist leider Realsatire, es ist leider so, das ist nicht irgendwie zusammengeschnitten im Sinne von, dass sie das nicht gesagt hat. Es ist wirklich, Oh Gott. Okay, ich sehe schon das erste Treffen mit Putin.
Oh Gott.
Aber komm, lass uns zu den Sitzungen kommen. Wir haben einiges Stoff, 91 und 92. Fangen wir mal mit 91 an. Wo war der Start?
Am 11.02. in der 91. Sitzung, die hieß Anfangsgründe, Initial Reasons, da haben wir zuerst mit einem Notfallmediziner, Dr. Andreas Grüner, gesprochen. Ich glaube, in Magdeburg war der. Der ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Notfallmedizin mit Zusatzqualifikationen, die so ein bisschen auch seine andere Sichtweise erklären, nämlich anthroposophische Medizin und klassische Homöopathie. Er hat sich die Pandemie aus der Perspektive eines Notarztes angesehen, hat sich die Jahre 2020 und 2021 angeguckt. 2020 sagte, da war keine Spur einer Pandemie erkennbar. Wir wissen ja inzwischen nirgends Übersterblichkeit. Die Spikes, die es in New York und Bergamo gab, überwiegend, nein, ausschließlich Falschbehandlung und Panik. Auch das haben wir schon im Detail gemacht. 2021 sagte aber, da zeichnet sich, also nach Beginn der Impfung, zeichnet sich eine deutliche und nicht zu unterschätzende Übersterblichkeit ab, die sonst nur in Kriegszeiten oder im Falle von Naturkatastrophen erwartbar wären. Und seine praktische Erfahrung im Notfalldienst legt nahe, die Übersterblichkeit und die Häufung von schweren Nebenwirkungen im Zusammenhang mit diesem neuartigen Covid-Impfstoff, muss ein kausaler Zusammenhang bestehen, so sagt er, jedenfalls entsprechend seiner ärztlichen Diagnosepraxis. Worauf gründet er das alles? Naja, auf seine praktische Erfahrung. Er ist seit 13 Jahren jede Woche 48 Stunden im Notarztdienst unterwegs. Das ist Routine. Und wer hier irgendetwas Pandemisches mit pandemischem Charakter passiert, so sagt, dann hätte er das als allererster sehen müssen, weil die Notärzte sind ja dann immer draußen, wenn da irgendwo ganz gespenstisch was schief geht, die Ersten da, wenn irgendwo was brennt. Aber da war plötzlich gar nichts mehr. Es war gespenstische Stille. Die Notaufnahmen waren schlagartig leer, keine Überlastung, es war eher weniger los als sonst. Das passt zu dem, was wir von anderen Whistleblowern gehört haben, steht in diametralem Gegensatz zu dem, was die Politiker versucht haben, uns weiszumachen mit Hilfe der Mainstream-Medien. Wir wissen ja inzwischen, dass beide den Leuten gehören, im wahrsten Sinne des Wortes, die Pandemie in Gang gesetzt haben. Spürbar war jedenfalls die Panik, aber sonst nichts. Was er immer macht, wenn er zu einem Noteinsatz gerufen wird oder überhaupt, wenn er einen Kranken behandelt, ist natürlich als allererstes eine Anamnese. Das ist eine Krankengeschichte. Wir wissen, was hat der Mann vorher gehabt? Was hat die Frau vorher gehabt? Gibt es da irgendwas, woraus man das, was er jetzt gerade an Symptomen beklagt, ne, wenn er nicht gerade asymptomatisch, also gesund ist, gibt es da irgendwas, wo man was draus schließen kann? Er sagt, es reichen normalerweise beim Notfallgeschehen 3 bis 4 Fragen aus. Das Wichtigste ist, sagt er, wenn er also zu so einem Notfalleinsatz gerufen wird, wenn da noch einer schreit, dann ist alles nicht ganz so schlimm. Wenn Totenstille ist, dann gibt es Alarm. Ja, und was hat er dabei jetzt festgestellt? Er war so gefrustet kann man gar nicht sagen. Er war traurig, er war richtig traurig. Er sagt, ich rette Leben, aber das, was ich hier erlebe, hier wird das Retten von Leben unmöglich gemacht, beziehungsweise hier werden Menschen nach seiner Sichtweise bewusst geschädigt und damit muss er an die Öffentlichkeit. Die medizinische oder das, was er hier wahrnimmt, ist eine medizinische Katastrophe der größten Dimension, die er sagt, die es jemals auf dieser Erde gegeben hat. Medizinische Katastrophe. Hat dann auch sich an Klaus Schwab ein bisschen ausgerichtet, sagt, dass was die hier machen mit ihrem ganzen Transhumanismus und ich habe nicht vor zu sterben, hat einer von denen, vielleicht war es auch Klaus Schwab selber gesagt, das ist der krasse Gegensatz zu dem, was er nach Beginn der Impfung jedenfalls gesehen hat. Vorher wohlgemerkt, in 2020 war ja nichts. Die Existenzangst bei vielen Leuten ist eine Angst auch vor dem sich eingestehen müssen der Wahrheit. Das ist das, was wir immer schon gesehen haben. Ein großer Teil der Bevölkerung wird einfach nicht in der Lage sein, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, sind wir hier seit Jahrzehnten belogen worden? Kann es wirklich sein, dass unsere Regierung, wenn sie denn unsere Regierung ist, tatsächlich versucht, uns zu schädigen? Er sagt, es bleibt nichts anderes übrig, als eine kompromisslose Wahrheitssuche durchzuführen. Das ist notwendig, damit die Leute erwachen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Er war, so kann man sagen, er war Ich glaube, der war den Tränen nahe, als er das berichtet hat, dass er häufig rausfährt und sieht, was mit den Leuten gemacht wurde und die Leute wollen die Zusammenhänge nicht sehen. Diese 3 bis 4 Fragen, die er immer stellt, eine davon, die wichtigste, ist irgendwas Ungewöhnliches passiert, bevor ihm das hier zugestoßen ist. Mhm. Und dann sagen die immer nö. Und dann fragt er ja, sind sie geimpft worden? Ja, das ja, das stimmt. Ja, und dann hat man fast immer die Erklärung, zumal das, was er dann als Notfallgeschehen wahrnimmt, in der Symptomatik zu dem passt, was inzwischen ja von allen möglichen Seiten aus aller Welt berichtet wird, wenn es um Impfnebenfolgen in Anführungsstrichen geht. Wir müssen davon ausgehen, dass es keine Nebenfolgen sind.
Ja, Stichwort Impfung, kann ich noch dazu sagen, in diesen 3 Tagen, wo ich offline war, habe ich da mal 3 Frauen hier gesehen, die sind aus Niederland, haben mit denen gesprochen. Und da kommt es natürlich automatisch auf das Thema Spritze. Und dann sagt die wirklich, ich bin wirklich glücklich, dass ich alle 3 bekommen habe, weißt du? Die sind so, ich denke, zwischen 25 und 30 junge Frauen und die haben keinen Plan. Die haben wirklich keinen Plan. Und ich konnte mit einer anderen Menschen reden, die momentan hier ist. Das will jetzt da nicht genaueres sagen, dass man das nicht zurückverfolgen kann. Und das ist eine Person, die spritzt regelmäßig. Und wir kamen unverhofft ins Gespräch und das war spannend. Die hatte keine Ahnung von zum Beispiel Pfizer mit Placebo, dass die schon, dass die Kontrollgruppe gespritzt wurde, dass die Wirksamkeit 0,8% ist und. Ich habe da ein paar Fakten einfach losgelassen und dann hast du immer gesagt, dass die, ja, da müssen sie vielleicht mal recherchieren. Ja. Auf jeden Fall. Ja,
gut, dass man mal weiß, was man tut, bevor man anhängt.
Ich habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt nicht weiter, weil der hat gerade den Urlaub angefangen und wollte dann auch nicht mehr weiterhören. Aber sie würde dann schon mal recherchieren und schauen, wie es weitergeht. Da bin ich gespannt. Aber ja.
Ja, da kann man gespannt sein, gerade was Pfizer angeht. Das hat ja jeder mitbekommen. Da ist ein Interview mit versteckter Kamera gemacht worden von Project Veritas, wo der Mann, der für die Studien zuständig ist, von der FDA zugestanden hat, dass die FDA mindestens die Hälfte ihrer Gelder von der Pharmaindustrie kriegt, also auch von Pfizer. Und wo er auf die Fragen der Reporterin eigentlich auch zugestehen musste, dass es gar keinen Grund für die Impfung gibt. Aber man macht es jetzt eben, weil mit EUA, also mit Emergency Use Authorization, da kann man ja alle retten, auch Toddlers, also die Kleinstkinder. Das wird böse Folgen
haben. Das Video ist heftig, also das müsst ihr unbedingt anschauen, ja. Wenn das noch nicht gesehen hat. Also das ist schon klares Material.
Ja, und da kommt ja noch mehr dazu. Die ganze Studie ist gefaked von vorne bis hinten, wie eine Gruppe von kanadischen Wissenschaftlern festgestellt hat. Eine Whistleblowerin ist jetzt aus dieser Firma, die Studie für Pfizer gemacht hat, rausgekommen, hat sich mit einem Wall Street Banker, einem Investment Banker, Ed Dowd, getroffen und der sorgt jetzt dafür, dass die Kurse in den Keller rauschen. Der kann ohne weiteres den ganzen Markt mitnehmen.
Krass.
Es gibt ja auch kanadische Trucker, die das schon gesagt haben. Ein Trucker sagte, wenn ihr Mainstream-Medien so weitermacht, dann nehmen wir euch so auseinander, wir treiben eure Kurse in den Keller. Und damit wird möglicherweise, wenn die von 2 Seiten kommen, also einmal die Medien angreifen und zum anderen auch die Pharmaindustrie, dann wird möglicherweise endlich auch eine Rechtfertigung für den Bankrun da sein, den es in Kanada schon gibt, wo Justin Trudeau eben nicht einfach durchkommt mit seinem Kriegsrecht, sondern wo mindestens 3 Provinzen, ich glaube Alberta, Saskatchewan und Quebec, nicht mitmachen. Also es wird immer enger für ihn. Ja. Könnte böse enden für ihn, das wollen wir mal stark hoffen. Ja, danach haben wir Thomas Binder, das ist jemand aus der Schweiz,
den
du vermutlich kennst. Ja. Thomas Binder ist seit 30 Jahren als Arzt unterwegs, auch in der Klinik. Im Februar 2020 saß er in seiner Praxis und hat sofort gesehen, da stimmt was nicht. Hier wird irgendwas aufgeblasen. Normale Grippe, die ist nach einer Woche zu Ende. Manchmal muss man zum Arzt gehen, manchmal ist man 14 Tage krank, sehr selten muss man ins Krankenhaus. Plötzlich schrien aber alle, Hilfe, Hilfe, ich sterbe, was soll das denn, hat er sich gefragt und hat das ganze Narrativ hinterfragt. Also er gehört zu denjenigen, die schlichtweg mitgedacht haben und dem sofort aufgefallen ist, hier stimmt was nicht. Inzwischen wissen wir definitiv, es stimmt was nicht, weil die Geschichte, die von der Politik und den Mainstream-Medien erzählt wurde, nichts mit der Realität zu tun hat. Es war nur Panikmache. Das Irre ist, dass er, glaube ich, sogar der Erste war, der psychiatrisiert wurde. Wir wissen ja, dass die Kollegin Beate Bahner, ich glaube in Heidelberg, ebenfalls in die Psychiatrie geschickt wurde, als sie gesagt hat, Leute, so geht das hier nicht. Er ist, das war am Ostermontag bei ihr, er ist am Ostersonntag von einem Spezialeinsatzkommando, von 60 Polizisten überfallen worden. Ähnlich wie Sam White. Also jetzt haben wir schon drei Leute, die völlig normal sind. Und weil sie so normal sind, einen klaren Kopf haben und weil sie einen klaren Kopf haben, gefährlich sind für das Mainstream und Politik-Narrativ. Er weiß ja, wer es verursacht hat. Du weißt es vermutlich auch. Das wird Konsequenzen haben, sagt er. Man hat ihn schlichtweg versucht zu framen, von wegen, der ist gefährlich, der hat eine Dienstwaffe, er hat eine Waffe zu Hause, er hat eine Waffe zu Hause. Wie, glaube ich, die meisten Schweizer, die mal im Militärdienst waren, die haben dann eben ihre Waffe zu Hause. Da ist aber gar keine Munition dabei gewesen, sagt er. Also das war eine absolute Sauerei. Das wird, wenn sich alles beruhigt hat, als Körperverletzung auch noch vor Gericht gebracht werden. Er sagt, trotzdem hat er nur wenige ältere Patienten verloren, die an die Mainstream-Medien glauben und eben keine Zweifel haben. Sehr viel neue, aber hat er dazu bekommen. Er wird förmlich überrannt, hat er gesagt. Und insofern kann er sich nicht beklagen. Er sagt nochmal, eine Handvoll Psychopathen, das ist ja immer deutlicher jetzt, eine Handvoll Psychopathen, vielleicht sind es ja auch 300, vielleicht sind es auch 3000, aber das ist im Vergleich zu dem, was wir sind, eine Handvoll, die fahren hier so eine Art Banalität des Bösen. Ja, das ist der Beginn des Zeitalters des Narzissmus gewesen, der das alles in Gang gesetzt hat. Das ist seine Meinung und das muss wohl 1970 gewesen sein. Da gab es auch einen Spiegelartikel, Antlitz einer Epoche. Und dieser Narzissmus, der hat immer mehr dazu geführt, dass die Leute, ja, wie soll man sagen, materialistisch geworden sind. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine drei durchgestylten und mit irgendwelchen Schnitzwerkzeugen verzierten Geliebten, so ein Zeug, das tritt in den Vordergrund und alle anderen Werte spielen keine Rolle mehr. Jedenfalls bis jetzt. Es kann ja sein, dass sich jetzt sehr viel ändert. Es sind die Akademiker, sagt er, die total versagen hier. Da wird die Ignoranz schon zur Arroganz. Die meisten sind aus seiner Sicht aber nicht bösartig, sondern einfach nur gehirngewaschen. Er selber ist ja sogar noch zwangsmedikamentiert worden. Er hatte die Wahl, ob er für einige Zeit in die Psychiatrie eingewiesen wird. 36 Stunden war er ja tatsächlich drin, bevor er endlich seinen Anwalt hören durfte. Eigentlich auch ein Hammer. Normalerweise hast du sofort einen Anspruch auf einen Anwalt. Aber er musste sich dann geschlagen geben. Aber er ist eben nicht umgefallen, sondern er ist immer noch da und er wird auch weitermachen. Danach haben wir uns mit Johnny Wetmore unterhalten. Johnny Wetmore ist der Lebensgefährte von Whitney Webb. Ich glaube, mit der hat er auch zwei Kinder. Er ist ebenfalls investigativer Journalist. Er ist Engländer und hat eine Website unlimitedhangout.com. Er ist spezialisiert auf das Exposen von mächtigen Menschen, die von anderen Leuten übersehen werden. Diese Leute guckt er sich genauer an und hier hat er sich mal die Leute vom Wellcome Trust angeguckt. Wellcome Trust, Jeremy Farrar, Richard Sykes, Roy Anderson, Edward Holmes, Neil Ferguson, den kennen wir. Das ist so eine Art bester Kumpel von Drosten. Auch er hat seine Spezialität ist Modellieren. Also der schmeißt dann irgendwelche Hühnerknochen in die Luft oder Kaffee ganz auf den Fußboden. Man sagt, oh, es werden 38 oder vielleicht auch 93 Trilliarden Menschen sterben, wenn wir nicht alle geimpft werden. So funktioniert sein Modeling. Ist ja schon mal vor die Wand gefahren mit der Schweinegrippe. Fast wäre er selbst zum Schwein geworden, vielleicht ist das ja auch, aber er hat damals ebenso daneben gelegen wie jetzt wieder. Aber es hat ausgereicht, um die Leute in Panik zu versetzen, weil offenbar haben viele Menschen kurzes Gedächtnis und vergessen, dass sie belogen werden von solchen Typen. Ja, der Wellcome Trust, den hat er sich genauer vorgenommen. Er ist ein Pionier in der Medizin. Ursprünglich war das ein Arzneimittelhersteller und plötzlich war er weg. Da gab es Fusionen Plötzlich gab es nur noch diesen Wellcome Trust. Das ist neben der Bill und Melinda Gates Stiftung die wichtigste Gesundheitsstiftung. In Wahrheit ist es ein Geldwäscheunternehmen, weil in dem Moment, wo ich einen Trust einrichte in den USA, mein Geld da reingebe, zahle ich keine Steuern mehr. So läuft, so einfach läuft das. Die, also Wellcome selbst ist mit GlaxoSmithKline irgendwann zusammengebaut worden, ich glaube 1997 oder sowas. Und danach gab es dann nur noch die, den Wellcome Trust, der allerdings, dieser Wellcome Foundation vielmehr, ist extrem mächtig. Da gab es den eben angesprochenen Roy Anderson und ich glaube, das ist ein Professor für Zoologie. Der hat sich seinen Zögling Neil Ferguson rangeholt und das ist der, der dann immer aufgeregt in der Gegend rumrennt und sagt, eine Milliarde Menschen, 10 Milliarden Menschen, je nachdem, wie gerade der Kaffeesatz mit den Hühnerknochen korrespondiert, die sterben alle. Er hat noch ein paar andere Namen genannt. Interessant ist, dass die ursprünglich versucht haben zu begründen, warum Impfungen nicht funktionieren. Oh. Und zwar haben die wohl ein bisschen geübt. Da gab es die Foot and Mouth Disease, also Maul- und Klauenseuche, ist das 2000, 2001 in England. Da haben die sich schon mal ausgetobt und zwar auf so bösartige Art und Weise, wir erinnern uns daran, dass sie gesagt haben, nee, das mit den Impfungen haut nicht hin, wir müssen die ganzen Tiere töten. Die haben 8 Millionen Kühe schlachten lassen. Es gab dann diese brennenden Schnabel von Tieren. Also ich habe da gesagt, mir ist es egal, ob die Menschen umlegen oder Tiere umlegen. Ich finde es fast noch schlimmer, Tiere, die sich nicht wehren können. Aber das werden sie, glaube ich, sehr, sehr, sehr teuer bezahlen müssen.
So krank das Ganze.
Ist völlig krank, völlig krank. Die haben jedenfalls damals schon ein bisschen geübt und dann durften sie, unterstützt von Leuten wie Prinz Charles und anderen, durften sie immer neue Pandemien mit neuen Pandemien rumspielen. Aber diese Maul- und Klauenseuche 2000, 2001, das war sozusagen ihr Dry Run, also ihre echte Übung. Dahinter steckt die malthusianische Ideologie, also wir sind wieder bei der Eugenik gelandet. Das ist eine, so sagt er, das sind nicht meine Worte, eine kleine Gruppe von Idioten, die nichts wissen, nichts können, die aber in der Lage sind, die Regierung unter Kontrolle zu bekommen. Das Besondere an denen ist, dass sie alle Fellows der Royal Society sind. Das war mal was ganz Großes. Wir haben ja einiges, was mal was ganz Großes gab, war. Zum Beispiel die Leopoldiner, bis sie eben völlig abgeschmiert sind, weil sie eben käuflich geworden sind und nur noch das Zeug von sich gegeben haben. Also Royal Society, da gehörten Leute wie Einstein oder Newton dazu. Jetzt eben solche Kasper, die offenbar außer Rand und Band sind. Und glauben, sie sind in charge. Sind sie aber nicht, sagt Johnny Wetmore, sondern die bilden sich das nur ein. Was sie allerdings haben, ist massive Unterstützung durch so eine riesige, extrem mächtige PR-Agentur, Edelman, die mit Klaus Schwab arbeitet und die zum Beispiel auch einen WEF, wie hat er das genannt, ein WEF, Trust Barometer für den WEF machen. Trust beim WEF, also das ist ein Antagonismus, das geht eigentlich gar nicht. 2016, gerade vor Trumps Election, haben die festgestellt, im Rahmen einer Umfrage, dass 80% der Menschen den Medien nicht mehr vertrauen. 80% der Menschen. Dann haben sie gesagt, Mensch, das müssen wir aber ändern. Das wird ja böse enden sonst für uns. Das haben sie dann auch geschafft. Kurze Zeit später waren sie von den 80% runter. Jetzt waren es dann nur noch 60%.
Oh ja, dann ist alles gut.
Ja, massiv verbessert. Also, was Johnny Wetmore sagt, die wissen, dass sie sterben. Die sind am Ende. Diese Mainstream-Medien, also es sind unsere neuen Medien, du und wir und die anderen, die da draußen alle sind. Das ist die Zukunft und die ganz große Masse derjenigen, die was bewegen, also die nicht nur Befehle befolgen und insofern also völlig sinnlos sind, die man nicht gebrauchen kann, also die, die was bewegen, die holen sich ihre Informationen sowieso nicht mehr bei den Mainstream-Medien.
Aber das entspricht eigentlich wieder deine Aussage, wo wir mal diskutiert haben, 40%, das sind so die 30, 40%, die wir nicht erreichen können. Und die anderen sollten wir versuchen, dann auch entsprechend mit Fakten und Argumenten dann umzustimmen zu können. Weil ich denke, das ist eine bewegende Masse und wir sollten sich auf die konzentrieren und nicht die, wir haben mal von 30% geredet, aber es ist vielleicht zwischen 30 und 40%. Das ist dann realistisch, wenn die Umfrage stimmt, das wissen wir auch nicht, dass es genau das dem entspricht.
Ja, das glaube ich, dass das so ist. Man kann sich nicht auf einen ganz genauen Prozentsatz einlassen, aber so ungefähr wird das hinkommen. Ja, diese Edelmann-Truppe, das sind auch die, die diese ganzen Slogans entwerfen, zum Beispiel Flatten the Curve. Oh. Deswegen reden die Politiker alle gleich, die kriegen alle gleich. Wir wissen ja jetzt, sie können ja nicht reden, weil wenn sie es versuchen, selbst wenn man sie sozusagen an den Strings hat, wie so eine Marionette, wir haben ja eben bei Frau Baerbock gesehen, dann kriegt sie ja, wie gesagt, nicht nur keinen geraden Satz raus, nicht ein einziges Wort raus. Also im Grunde hätte man die es gibt ja bei uns in Deutschland in jedem Bundesland so ein Psych-KG, wenn einer für sich selbst oder andere gefährlich ist, dann kann man ihn erstmal für 36 Stunden oder sowas einpacken in die Psychiatrie. Im Grunde hätte sie da reingehört, aber nicht Thomas Binder.
Ja,
also was soll man dazu sagen, nicht? Also das ist jedenfalls sehr bedeutsam, weil das, was dieser Wellcome Trust mit dieser Truppe von Vollchaoten angerichtet hat, ging ja weit über England hinaus, zusammen mit Edelman. Das ist ja in die USA. Manche sagen ja, die USA sind die fünfte Kolonne, wenn man sich die Finanzindustrie anguckt, über die alles läuft, über die rein investiert wird in die Pharma- und Tech-Industrie, dann ist das die Basis in England, die City of London. Und die fünfte Kolonne ist die Wall Street. Also so jedenfalls ist das aus England heraus und in die USA und dann weltweit, mithilfe der WHO weltweit, ne, dieser ganze Quatsch, den die sich ausgedacht haben, weitergebracht worden.
Stichwort WHO, hast du das auch schon mitbekommen, dass die anscheinend anfangs Mai irgendwas versuchen unterschreiben zu lassen von den verschiedenen Ländern, dass bei der nächsten Pandemie dann die Grundgesetze der Länder nicht mehr gelten sollen, sondern dann die WHO übernimmt. Also das wäre natürlich dann der Oberknaller.
Das ist das Ziel, deswegen ist es das Allerwichtigste, dass das ganze Bild für die Menschen erkennbar wird, damit sie sehen, diese Regierungen sind courtesy of Weltwirtschaftsforum, courtesy of Global Young Leaders, das sind so Deppen wie eben Trudeau. Ne? Du kannst mit diesen Leuten nichts anfangen oder Baerbock oder von der Leyen oder so, Leute, die in ihrem Leben noch nichts auf die Beine gestellt haben, die bei allem, was sie getan haben, gescheitert sind, die aber genau deshalb leicht zu lenken sind. Weil wenn man sie wieder in die Wildbahn entlassen würde, in die Freie, dann würden sie nicht mehr wissen, wie sie ihre Schuhe zubinden sollen. Also hängen sie eben an diesen Fäden hier.
Also es werden die zwei Organisationen, WEF und WHO, die müssen definitiv weg. Und die Länder müssen raus aus der WHO. Und das ist
NATO muss auch weg.
NATO muss auch weg, genau.
Also man muss sich das wahrscheinlich inzwischen so vorstellen, wie hieß das da in Nordirland? Da hatten die doch diese Auseinandersetzung, da gab es einmal die politische Partei Sinn Féin, die inzwischen offenbar die Regierung jedenfalls, ich glaube, weitgehend stellt. Aber das war sozusagen der politische Arm. Und dann hatten sie die IRA, das war der militärische Arm. Ja, so muss man sich hier das auch vorstellen. Wir haben den WEF. Das ist dieses Konglomerat aus Politik und Wirtschaft, überwiegend also von der Wirtschaft gekaufte Politik. Ja. Die Schlägertruppe ist die NATO und über die WHO versuchen sie eben jetzt die Welt mit Regulierung zu überziehen. Gut, wir haben danach Sonja Pekova, das ist eine klinische Molekularbiologin. Sie ist Präsidentin. Sie hat eine parallele, speaking of parallel systems, also sie hat schon eine parallele Ärztekammer aufgestellt, Parallel Medical Chamber, so heißt sie wohl auch. Und weil sie festgestellt haben, dass die normale Ärztekammer einfach nur missgebaut hat in der Covid-Pandemie, die Leute versucht hat einzuschüchtern. Dann hat sie sich gesagt, dann machen wir eben was Eigenes. Denn das, was die bisher gemacht haben, das können wir viel besser. Da sind um die 100 oder noch mehr Ärzte inzwischen drin, werden immer mehr. Das sind alles aktiv praktizierende Ärzte. Und ihre Hauptaufgabe und die Hauptaufgabe dieser Parallel Medical Chamber sieht sie darin, die Menschen zu informieren. Und ich glaube, das ist richtig, denn die Wahrheit muss raus. Wer die Wahrheit weiß, der kann richtig reagieren. Der weiß, dass er nicht auf die Kavallerie warten kann, weil die nicht kommen wird. Wir müssen es selbst machen. Das Interessanteste daran war aber, an dem Interview mit ihr, ist, dass sie, wie Ulrike und andere hinterher gesagt haben, Ulrike Kämmerer, die ist richtig, richtig gut. Und sie hat bei ihrer Forschung festgestellt, dass natürlich der ganze PCR-Test, so wie er von Herrn Drosten mit diesem Corman-Drosten-Protokoll erfunden worden ist, extrem schlecht ist. So schlecht, dass er eben positive, falsch positive produzieren musste. Was sie aber gewundert hat, ist, dass das Design nicht nur useless war, sondern offenbar irgendwas im Sinne hatte. Was war das? Das Design, sie sagte, du hast nicht drei Targets bei diesem Test, sondern das reicht, wenn du einen hast, weil du willst ja diesen einen Virus kriegen. Ich habe das jetzt nicht im Detail aufgeschrieben, aber das ist in der Sitzung des Grand Jury Proceedings, da ist es nochmal detailliert gekommen. Die Leute waren ziemlich begeistert. Es war viel Fachpublikum, die uns dann geschrieben haben. Also es sieht so aus, als seien diese ganzen Varianten, die ganzen Mutationen des Virus, also das erste Virus gibt es ja gar nicht mehr, sondern da gab es dann zig Mutationen und sie sagt, es ist ganz komisch, dass das so schnell mutiert ist. Und all diese Varianten, Delta bis hin zu Omikron, die seien merkwürdig, weil bei einer Mutation normalerweise die nächste Variante die Mutationen, die es vorher gegeben hat, mitnimmt. Aber hier waren die alle wie ausgelöscht, sodass das scheinbar selbstständige Viren sind. Und dazu passt, dass Drosten damals scheinbar selbst für selbstständige Viren rumgetestet hat, sodass er praktisch alles erfasst. Wenn wir noch genauer sehen müssen, es kommt ja im Moment alles raus. Das war die wichtigste Erkenntnis aus der Anhörung von ihr. Sie sagte, Drosten muss das kommen sehen haben, oder es hat ihm jemand gesagt, dass es verschiedene Viren gibt. Ich meine, er hat ja rumgefummelt da an diesem Gain of Function in dem Wuhan Institute of Virology. Vielleicht hat er das im Auftrag gemacht. Das wird man alles noch feststellen, nachdem ja nun immer mehr Whistleblower auch aus den Pfizer-Trials kommen und sagen, hier ist absolut alles verfälscht, nichts ist richtig. Gab ja wohl ein paar hundert Frauen, die in einer mexikanischen Klinik, das waren alles Mitarbeiter, geimpft wurden, die waren, oder 200 oder sowas, die waren schwanger und offenbar haben die alle ihre Babys verloren. Deswegen haben sie dann die ganze Studiengruppe schnell verkleinert, damit das nicht ganz so verheerend ist und haben dann nur noch 38 oder so genommen. Und das sah zwar immer noch schlecht aus, aber noch schlechter hätte es ausgesehen, wenn sie diese 200 noch was vorangenommen genommen hätten. Also es ist wirklich katastrophal, wie hier gearbeitet wird. Ja, wir haben danach am Ende dieser Sitzung, weil eigentlich ging es uns darum, parallele Systeme aufzuzeigen, die schon entstehen sind. Also in Bayern zum Beispiel wird eine parallele Landwirtschaft gemacht. Das machen Leute, die in der Basis sind, in der Partei die Basis. Dann haben wir gesagt, Mensch, gibt es denn auch was in der Justiz? Sagte Anna Garner, die ja zu unserem internationalen Team gehört aus New Mexico. Ich sagte, ja. Sie baut da gerade was auf. Im Moment ist das noch nicht in der Praxisphase angelangt, aber sie macht mit mehreren Kollegen, baut sie Citizens Courts auf. Das sind so Ecclesiastical Courts, also so ein bisschen an Kirchenrecht, Naturrecht angelehnte Gerichte. Dieses Konzept wird parallel neben dem im Moment noch existierenden Justizsystem laufen. Aber sie sieht ja, dass das gegenwärtige System dabei ist, zusammenzubrechen. In einigen Staaten mehr, in anderen Staaten weniger. Also es gibt noch Bereiche in Florida zum Beispiel, da funktioniert die Justiz noch ganz gut. Auch in anderen Bundesstaaten funktioniert es noch ganz gut. In New Mexico, sagt sie, da ist es ganz, ganz schlecht. Bei uns in Deutschland ist es auch ganz schlecht. Sie wollte schon immer was Besseres aufbauen. Und sie sagte, wir können dieses völlig kaputte System können wir nicht mehr erneuern, das geht nicht mehr. Deswegen parallel was Neues aufbauen und so, dass das attraktiv ist und dass die Leute dann rüberkommen zu ihr. Das werden private Vereinigungen sein, wir würden das als Vereine bezeichnen, sodass sie quasi unter dem Radar sind und nicht reguliert werden können in den USA. Ja, Private Clubs, so hat sie es genannt, not controlled by the government. Wir müssen raus aus dem hochgefährlichen System. Das System ist ja nicht nur in der Justiz gefährlich und nicht mehr funktionierend, sondern sogar und insbesondere im Bereich der Gesundheit. Die Altenheime sind gefährlich, die Krankenhäuser sind inzwischen hochgefährlich. Das haben wir auch im Rahmen der Anhörungen des Grand Jury Proceedings gehört, als es um die Vaccines ging. Da war nochmal John O'Looney da. Das ist der Bestatter aus England, der ja ursprünglich mitgemacht hat und gesagt hat, ja, wenn das so ist, dass das eine gefährliche Seuche ist, dann helfe ich euch BBC und dann mache ich auch so ein bisschen Panikfilm. Und danach hat er gesehen, was wirklich los ist, hat gesehen, dass die Leute gewaltsam, absichtlich umgebracht wurden. In England sind ja Narkotika benutzt worden, die eigentlich zur Sterbehilfe eingesetzt werden, mit Midazolam zum Beispiel, und natürlich auch Remdesivir. Und dann hat er gesagt, es ist unfassbar. Nun ist er selber krank gewesen, hatte Atembeschwerden, ist ins Krankenhaus gebracht worden, da wollten sie ihn gleich beatmen, das hat er dann gerade nochmal abwenden können. Im Krankenhaus haben sie es wieder versucht, weil er sagte, so schlimm ist doch gar nicht, ich muss nicht beatmet werden. Doch, das wollen wir. Natürlich, weil sie Geld dafür kriegen.
Ja, logisch.
Und wenn sie ihn als Covid diagnostizieren, erst recht, dann hat er gesagt, zwei von seinen Bettnachbarn sind beatmet worden, hat er über Nacht zugucken müssen, wie sie gestorben sind. Also so gefährlich ist das System wirklich und es sind keine Einzelfälle. Ja, eine Weile wird es eine Koexistenz geben, so sagt Anna Garner. Das System ist ideal, um gerade und insbesondere private Auseinandersetzungen aufzulösen. Gibt es ja schon Schiedsgerichte. Bei den Strafsachen, da wird es ein bisschen spannender werden. Es geht dabei nicht um Anarchie, sagt sie. Es werden auch Unternehmen in dieses neue Justizsystem mit hineingehen können und ihre Konflikte auch da lösen können. Based on natural justice, also das, was jeder leicht verstehen kann. Du brauchst nicht 44.000 Gesetze. Wir haben ja in Deutschland die meisten Gesetze, die es überhaupt nur gibt. Ein Steuergesetz, das brauchst du nicht. Das dient natürlich nur dazu, die Leute zu verwirren und sie davon abzuhalten, zu verstehen, worum es geht. Ja, und schon sind wir mit dieser Sitzung durch.
Ich, Rainer, mache einen Vorschlag, ganz kurz ein paar schöne Bilder von der, von den Demos in letzter Woche.
Ja.
Und dann würde ich sagen, machen wir nachher mit Teil 2 weiter. Ist das gut?
Ja.
Also, mal Film ab.
Hier ist das beste deutsche Fernsehen mit der Demo-Bilderschau.
Zwei Jahre ist es jetzt her. Vor zwei Jahren begannen sie bei uns die psychologische Kriegsführung. Und auch dieses Jahr ist sie wieder voll im Gange. Man merkt es, dass die Zahlen langsam wieder schwächeln. Auch bei der Anzahl der Demonstranten. Bitte vergesst nicht, was sie uns die letzten Jahre angetan haben. Die Lockerungen sind in der ihren Sinne keine Lockerung. Es ändert sich nur eine Zahl. 2G auf 3G. Der Maulkorb bleibt. Vergesst nicht, am 20. März läuft das Gesetz aus. Nicht Sinn sind die Guten, sondern sie müssen so handeln. Bitte vergesst niemals.
Ja, da seht ihr definitiv, da gibt es ganz viele Menschen, immer auf die Straße gehen. Ich finde, das ist wichtig, dass man den Druck erhöhen kann. Das findet ihr auf meinem Kanal BittelTV einfach anders auf Telegram und natürlich noch vieles mehr. Wenn ihr Lust habt, abonniert doch den Kanal. So, Rainer, kleine Pause für uns beide und jetzt gehen wir weiter zu, was waren das, 92?
Ja, das ist die 92. Sitzung. Ich habe dir aber in der Zwischenzeit was zugeschickt, als du gerade das da abgespielt hast, okay, auf Telegram. Das Bild musst du zeigen, wenn du es schnell kannst, nicht jetzt sofort, aber wenn du es gleich hinkriegst, das wird das Bild des Jahres werden. Das ist einfach extrem gut, extrem gut. Weil ich habe eben gesehen, einige der Demonstranten hatten da so einen Banner von wegen Polizei, entscheidet euch endlich. Das ist richtig. Die werden sich auch entscheiden, da bin ich ziemlich sicher. Und zwar, die werden sich richtig entscheiden.
Ich finde das Bild auch gut, aber ich glaube, dass das Bild bei einer, nicht bei einer Demo war, sondern, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das bei einer Polizeidemonstration einfach als wie soll ich sagen, als es keine Demo. So habe ich es, glaube ich, im Kopf gehabt.
Ja, ich muss es nochmal, ich habe es von Wilfried Schmitz gekriegt. Ja. Ich muss nochmal nachprüfen, aber es sieht trotzdem gut aus.
Absolut.
Und es passt zu dem. Es passt absolut zu dem, was wir hier sehen. Ne? In Australien oder war das Kanada, ist ja eine Frau niedergeritten worden. Ich glaube, in Kanada war das eine alte Frau mit Gehhilfe und ist gestorben danach. Also man kann das gar nicht ernst genug darstellen. Und so ein Bild ist da im Vergleich noch sehr harmlos.
Ja, definitiv.
Ja, also die 92. Sitzung, das war am Freitag vom Großen und vom Kleinen, of the Big and of the Small. Da haben wir zunächst einmal Besserdin gehabt. Es ist eine frühere Tagesbotschafterin, so heißen die in Australien, aus Victoria, aus dem Bundesstaat Victoria. Sie ist Ende 2020, ich habe schon ein paar Mal mit ihr vorher gesprochen, sie kommt ursprünglich aus, ich glaube, aus Jugoslawien und ist nach dem Bürgerkrieg geflohen, ist mit einem Deutschen verheiratet, auch innerhalb der Familie geht der Riss durch, ihr Mann und ihre Kinder sind, glaube ich, alle geimpft, aber sie nicht und da gibt es erhebliche Spannungen. Ende 2020 hat sie ganz öffentlich, sie ist eine bekannte Frau in Australien, hat sie ganz öffentlich diese Botschafterrolle zurückgegeben als Victorian Australia Day Ambassador, hat sie so einen richtig offiziellen Rücktrittsbrief geschrieben, hat gesagt, ich mache nicht mehr mit, weil die Regierung geht mit kriegsähnlichem Verhalten auf die eigenen Bürger los, hat geschrieben, I resign from this formerly privileged position as I feel ashamed to represent a government that in my view is not representing its people. Also sie tritt von dieser früher mal privilegierten Position zurück, weil sie sich dafür schämt, eine Regierung zu vertreten, die in ihren Augen die eigenen Menschen nicht mehr, die eigenen Bürger nicht mehr vertritt. Sie hat nach diesem Brief Todesdrohungen bekommen. Sie war auch als Werbefigur bei Mercedes unterwegs. Das ist alles weggelaufen. Sie sagt, hat immer wieder betont, wir haben es hier mit pure evil, mit wirklichen Bösen zu tun. Das sind echte Kriminelle, mit denen wir hier konfrontiert werden. Die haben Kliniken geschlossen, haben Ärzten verboten, weiterzuarbeiten. Einige Namen hat sie genannt, Dr. Mark Robert, Dr. Catherine Frimes, glaube ich. Nach 40 Jahren haben auch ein paar Nurses ihren Job dann auch freiwillig aufgegeben, weil sie alle, so wie sie selbst auch gesagt haben, wir machen bei diesem System nicht mehr mit. Das sind viel mehr, als man hier in Deutschland mitbekommt. 2006 war sie noch beim größten Telekom-Kommunikationsunternehmen in hervorgehobener Position tätig. Und dann hat sie ihren Job aufgegeben. 2020 war Melbourne aus ihrer Sicht der am meisten gelockdownte Ort der Welt. Da gab es überall 5G-Türme, sagt sie. Das war bei denen zuerst. Außerdem Facial Recognition Cameras in every corner. In den Malls, wenn du deine 1,50 Meter Abstand nicht eingehalten hast, dann bist du rausgerufen worden, weil sie tatsächlich über diese Facial Recognition und sonst was für Kameras gesehen haben, oh, der ist zu eng an dem anderen, dann sind sie per Mikrofon rausgerufen worden, teilweise in besondere Räume untergebracht worden. Also das geht schon in die Richtung KZ, da kommt sie auch noch drauf. Die Leute werden nicht müde, die Proteste weiter zu betreiben, aber viele werden jetzt inzwischen von den Protesten müde und sagen, Mensch, die bringen ja nichts. Auch die bringen was. Besonders, wenn sie so dezentral laufen, wie das bei uns diese Spaziergänge sind. Ja. Zwei Millionen waren auf der Straße in Canberra. Die Medien haben auch berichtet, 10.000, das übliche Spiel. Da sind das erste Mal auch neue, und zwar diese Sonic Weapons, sagt sie, ja, von der Polizei eingesetzt worden. Also Radiation, die grillen dich sozusagen. Und da haben wir Bilder auch gesehen, ob die wirklich davon stammen, haben wir nicht überprüfen können. Aber das sah böse aus, geschwollene Gesichter. Es gibt diese Möglichkeit, damit Demonstranten, also die Möglichkeit gibt es, das wissen wir. Ob das da geschehen ist, wissen wir nicht, aber es ist behauptet worden, das muss unfassbar wehtun und du rennst natürlich sofort weg, weil du quasi verbrennst.
Also da vielleicht können wir kurz drauf eingehen, da haben wir natürlich die Gruppe Bernie, der hat darüber berichtet und ich habe da auch einen Bericht aus, dass sie definitiv eingesetzt worden sind. Ich kann das vielleicht kurz zeigen hier. Da seht ihr, so sieht das aus.
Just what's on the oven here?
Das sind die Waffen, wo die eingesetzt werden. Und hier haben wir die Bilder gesehen, wo du wahrscheinlich auch gezeigt hast, wie die Opfer dann aussehen. Genau, man muss einfach vorsichtig sein, weil wir können natürlich jetzt nicht beweisen, dass das von dem ist. Aber die haben anscheinend, hier sieht man, Breaking News, ACD Police confirmed the use of long-range acoustic device during Saturday's protest. Also das haben die bestätigt, dass sie das einsetzen. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass das ein Menschenverbrechen ist, gegen Frauen und Kinder sowieso sowas einzusetzen. Und das geht gar nicht. Übrigens, Rainer, noch vielleicht als Info, die Frau aus Kanada ist nicht tot, die hat die Schulter gebrochen, ist im Krankenhaus. Das wollte ich dir einfach noch sagen.
Ah, also die niedergeritten wurde.
Ja,
die,
genau.
Die ältere Frau mit einer Gehhilfe.
Ja.
Okay. Gut, sie sagte, sie kann nicht bestätigen, sondern hat nur vom Hörensagen gehört, dass es tatsächlich diese Camps gäbe. Weil sie das nicht bestätigen kann, sondern nur vom Hörensagen hat, sollten wir da gar nicht erst drauf eingehen, weil wir wissen, dass da eine Menge an falscher Informationen ist oder halbrichtiger Informationen. Zum Beispiel die Frau, die ist niedergeritten worden, aber sie ist eben nicht tot. Ne? Ja. Ob das Ganze besser macht, ist immer noch
fraglich. Ja, klar, also es ist krass.
In jedem Fall ist es besser, nicht zu sterben, das ist schon ganz klar, aber ja, die Sauerei ist schon eine Sauerei.
Ist heftig.
Sie sagt aber auch, in Australien wachen die Leute jetzt ab. Das seien reine Nazi-Methoden, mit denen da gearbeitet wird. Die Corona-Nummer sei ein trojanisches Pferd, um eine Diktatur zu installieren. Eine Diktatur reicht nicht aus, sondern das ist natürlich, geht weit darüber hinaus. Dann hat sie noch was berichtet, was merkwürdig zusammenhanglos wirkte auf den ersten Blick, aber vielleicht hat es einen Zusammenhang. 2015 gab es wohl eine umfangreiche Ermittlung. 28 High-Level-Pädophile sind damals enttarnt worden. High-Level, einschließlich einem früheren Prime Minister von Australien. Das ist beängstigend, wenn das wahr ist. Und dann wurde das plötzlich alles eingestellt.
Einfach so.
Mit der Begründung, wenn das die Bevölkerung erfährt, dann kommt das zu einem erheblichen Vertrauensverlust.
Ja, was super.
Politische Begründung.
Boah, mir wird übel.
Ja, sie sagt jetzt, man kann da schon so einen Zusammenhang sehen. Es gibt immer mehr Videos, wo dann so ältere Männer mit 14-jährigen Mädchen gezeigt werden, wo dann gesagt wird, nee, Mädchen, du brauchst dich um deine Eltern nicht zu kümmern. Wir gehen jetzt zusammen zum Impfen, wir machen das zusammen. So, da gibt es vielleicht doch eine Verbindung, das werden wir dann sehen. Auch sie berichtet allerdings, dass mit Remdesivir und Ventilators Euthanasie betrieben wurde. Das System bricht allerdings aus ihrer Sicht zusammen, da hat sie überhaupt keinen Zweifel dran. Und deswegen müssen wir uns alle eben selbst organisieren. Zu diesem Schluss kommen offenbar weltweit die Menschen immer mehr. Es ist allerdings gleichzeitig im Moment eine Phase, wo plötzlich auch ganz viele Kinder verschwinden aus Waisenhäusern und ähnlichen Einrichtungen, sagt sie. Wir haben es nicht überprüft. Wir hören das aber in ähnlicher Weise, das werden wir gleich nochmal hören, nicht ganz so dramatisch in Deutschland, aber vielleicht doch ganz so dramatisch. Sie hat jedenfalls gesagt, Ärzte werden eingeschlossen, viele halten sich raus, weil sie eben diese Bedrohung nicht bei sich realisiert haben wollen. Die meisten wissen allerdings Bescheid aus ihrer Sicht, aber sie haben eben Angst. Danach haben wir Professor Krešimir Pavelić angehört. Das ist ein kroatischer Molekularbiologe und Krebsforscher. Der hat uns über den PCR-Test berichtet, über Ventilation Therapy, Vaccination, also Beatmung, Impfung, die eigentliche Mortalität, Masken, Lockdown. Im Grunde hat er all das bestätigt, was uns die anderen Experten auch schon gesagt haben. Er hat wahrscheinlich schon vor einiger Zeit, ich hab die Zahl nicht genau sehen können, ich glaube schon in Mitte 2021 ist er an die Öffentlichkeit gegangen, ist offenbar ein bekannter Mann, hat zwei Interviews gegeben, eins CNN, eins Al Jazeera. Und nach diesen Auftritten ist er nirgends mehr eingeladen worden, wurde demonized, also auch den haben sie mit Rechts-Rechts-Nazi-Nazi versucht an die Wand zu nageln, er ist aber nicht zum Schweigen zu bringen. Hat in den USA gearbeitet, wo er sich insbesondere mit dem PCR-Test auseinandergesetzt hat, sagt nochmal in aller Deutlichkeit, damit kann man keine Diagnostik betreiben. Dieser PCR-Test kann nichts über eine Infektion aussagen. Der ist nicht genau, der ist unzuverlässig. Und bei den CT-Werten, die wir hier haben, ist er eben designed, ist er offenbar eingesetzt worden, um Fälle zu kreieren, falsch positive, wie wir wissen. Mhm. Und er sagt, das Ganze dürfte eigentlich eine, auch wenn das aus dem Labor gekommen ist, auch er kommt zu diesem Schluss, er ist rumgefummelt worden, trotzdem ist das eigentlich eine grippeähnliche Variante, die normalerweise leicht zu behandeln ist. Wenn man dann nicht mit Panik eingreift und dann den Leuten in dieser Panik die falschen Behandlungsmethoden, wie zum Beispiel Remdesivir, versucht aufzuschwatzen. Nicht umsonst, weist er nochmal darauf hin, nicht umsonst müssen wir feststellen, die Grippe ist ja weg. Also eigentlich unmöglich. Folglich dürfte das eine Form der Grippe gewesen sein, auch wenn sie dieses Virus versucht haben zu manipulieren. Hat ja nicht so geklappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Jedenfalls nicht ganz so dramatisch.
Weißt du, das ist wegen diesen tollen Maßnahmen ist die Grippe weg.
Ja, das war also alles sehr erfolgreich. Es ist jedenfalls absolut unwissenschaftlich, was hier passiert. Es gab, auch er sagt das, auch für Kroatien, es gab in 2020 keine Excess Mortality. Die Maßnahmen, sagt er, hatten überhaupt keine Wirkung. In Kroatien war eine andere Behandlung als die offiziell empfohlene Behandlung. Wir wissen das ja auch aus den USA, wir wissen das auch aus Deutschland. Man hätte ja anders behandeln können, war alles verboten, überall. Also die wirksamen und ungefährlichen alternativen oder echten Behandlungsmethoden, die waren geoutlawed, weil man die Leute eben in diese Spritzen reinrennen lassen wollte, die, wie wir inzwischen wissen, absolut mit tödlichsten Gefahren verbunden sind. Wir haben ein paar Bilder nochmal in der letzten oder vorletzten Sitzung der Grand Jury Investigation gezeigt.
Vielleicht als Wiederholung, du weißt, wir müssen das ab und zu wiederbringen. Wir haben immer wieder neue Leute, die zuschauen. Die WHO hat ein Protokoll rausgelassen, wie man die Patienten behandeln soll. In Amerika, glaube ich, war einer der ersten Ärzte, der ein Video gemacht hat, ein YouTube-Video, und gesagt, hey Leute, ich kann das nicht mehr, die Leute sterben hier wie die Fliegen. Dann hat er das Protokoll abgeändert und dann kam das wieder wirklich eine gute Bahn und das war weltweit der Fall und das wissen viele nicht. Ein wichtiger Punkt auch zu erwähnen, in Deutschland war lange es verboten, Obduktionen durchzuführen, bis ja dann dieser bekannte Video kam von Bodo Schiffmann, wo er dann den Brief vorgelesen hat, wo er gesagt hat, hey Leute, was ist mit euch falsch? Wir haben schon andere Sachen obduziert anstatt diese Coronavirus und dann haben sie die Bestimmung dann abgeändert. Das wissen viele auch nicht, weil das wurde ja früher unter den Tisch gewischt, was man solche Sachen nicht untersucht hat. Und das ist ja erst mit Corona-Ausschuss und mit anderen Pathologen eigentlich ins Rollen gekommen. Und das darf man nicht vergessen. Wenn ihr jemand habt, der möglicherweise wegen dieser Spritze gestorben ist, bleibt hartnäckig und lässt das untersuchen. Da kannst du vielleicht auch noch ein Wort sagen, dass ihr da Organisationen habt, wo das Ganze unterstützt, oder?
Ja, Wilfried Schmitz macht das sozusagen unter der Ägide des Corona-Ausschusses. Der hat da gerade was Eigenes aufgestellt. Das werden wir jetzt auch, ich glaube, ich habe es schon gesagt, ich habe es Corbin schon gesagt, das werden wir auch auf unseren Websites zum Besten gegeben. Das ist ganz wichtig, dass diese Fälle gemeldet werden, auch mit den Namen der Verantwortlichen, denn irgendwann gibt es eine Abrechnung. Ja. Also zumindest für die, die dann noch übrig sind. Es werden ja vielleicht nicht ganz so viele sein, aber irgendwann gibt es eine Abrechnung und darum ist es sehr wichtig, dass das alles gesammelt wird. Die Pathologenkonferenz, Professor Burkhardt, das hast du ja eben angesprochen, er hat mit 8 Pathologen zusammengearbeitet, ja, und mit anderen Medizinern. Den hatten wir auch am Sonnabend in dem Hearing des Grand Jury Proceeding. Und er hat da sehr eindrucksvoll geschildert, was er alles gefunden hat bei den Toten, bei den Autopsien, aber auch bei den Lebenden, die mit schweren Nebenwirkungen zu kämpfen hatten, bei den Biopsien, die er gemacht hat. Also es ist wichtig, dass das alles, dass darüber Buch geführt wird, faktisch.
Vielleicht das auch noch schnell als Ergänzung. How bad is your badge? Ein wichtiger Punkt. Es ist ja so, leider sind diese Badges total verschieden und ihr könnt das selber nachschauen. Howbad.info könnt ihr da draufklicken und man kann davon ausgehen, dass jede 200. Spritze hast du Pech, dass du schwere Nebenwirkungen hast oder sogar daran sterben wirst. Also das könnt ihr da selber nachschauen. Also das ist leider so, das ist kein Geschwurbel, das wurde analysiert, dass ihr das euch auch mal nachschauen könnt. Also einfach, das sind so Sachen, ich wiederhole die halt immer wieder, weil du weißt, Rainer, viele vergessen das wieder und aus dem Augen, aus dem Sinn. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder wiederholen.
Ja, es ist uns auch aufgefallen, also Professor Back, die ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen bei der Anhörung in diesem Grand Jury Proceeding, weil sie sagt, Mann, wir wissen doch alles und unsere Kinder und mein Sohn und jetzt muss was passieren und ihr wolltet doch die Klage machen. Ich weiß gar nicht, welche er meinte, aber ich kann das verstehen, aber damit tut man niemandem einen Gefallen. Und gerade wenn wir so ein Verfahren machen, dann dient das ja dazu, die Jury, also die Öffentlichkeit, zu informieren. Und wir können nicht davon ausgehen, dass alles das, was wir schon wissen, die auch wissen. Denn Telepathie mag vielleicht in der Zukunft besser funktionieren, wenn wir auf so einer anderen spirituellen Ebene unterwegs sind. Aber im Moment können wir uns darauf noch nicht verlassen. Ja. Deswegen keinen Sinn hat das, die Nerven zu verlieren und rumzurandalieren, dann verliert man die Kontrolle.
Absolut.
Und die dürfen wir nicht verlieren.
Absolut.
Ja, also Bosnien und Herzegowina, da sind genauso wie in Kroatien weniger als 50% der Menschen überhaupt geimpft, hat uns der Professor Pavelic noch erklärt. Das hängt in der Tat, da gibt er uns recht, damit zusammen, dass diese Leute sich noch genau daran erinnern, wie faschistische Regime, wie totalitäre Regime arbeiten und sowieso ihre Regierung noch nie getraut haben. Während wir ja Vertrauen aufgebaut haben, vielleicht konnte man ja auch zu Leuten wie Helmut Schmidt noch Vertrauen haben, aber ich glaube, die letzten 30 Jahre gab es da niemanden mehr, in den man hätte vertrauen sollen. Asymptomatische Infektionen gibt es natürlich nicht. Im März 2020 hat sich in Italien herausgestellt, dass, haben die behauptet, dass 40-50% der Erkrankten keine Symptome haben. Ja, nur die Frage, die er daran anschließt, ist, wie willst du überhaupt irgendeine Krankheit diagnostizieren, wenn einer keine Symptome hat? Das kann ja dann nur der positive Test gewesen sein von offensichtlich vollkommen gesunden Leuten. Ne? Das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Wenn du sagst, ich fühle mich nicht so gut, dann hast du Symptome, dann hast du vielleicht Kopfschmerzen, Halsschmerzen. Wenn du aber gar nichts hast, sondern nur aufgrund der Panik zum Arzt rennst, dann wird das Erste, was er sagt, die Frage sein, was für Symptome haben sie? Und dann kannst du nur sagen, ich leide nur unter Drosten und Fauci und anderen Irren, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Da wird kaum eine Behandlungsmethode für gefunden werden können, außer natürlich gesiebte Luft für diese Leute irgendwann. Auch er sagt, man kann die ganz normal behandeln, diese grippeähnlichen Symptome. Es gibt auch bei ihm die Erkenntnis, die Dr. Shankara Chetty bei uns ausführlich erläutert hat, dass es am 8. Tag bei einer kleinen Zahl von Menschen zu offenbar allergischen Reaktionen kommt. Die kann man aber auch gut behandeln, da braucht man keine Impfung. Shankara Chetty hat ja bei uns gesagt, ich habe 7000 Leute, inzwischen sind es noch ein paar mehr, 10.000 Leute behandelt, keiner ist gestorben. Alle sind auf diese Weise ordentlich behandelt worden. Auch in Kroatien, ist es so, so sagte Professor Pavelic, dass die Mainstream-Medien in die falsche Ecke pushen. Nur da wird das eben nicht so aufgenommen von der Bevölkerung wie bei uns, weil die Leute immer schon misstrauisch gewesen sind. Und wenn ihnen einer erzählt, das ist alles für das große Ganze und für das Public Good, dann sagen die, ja, Moment mal, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal woanders hin und trinke einen Whisky. Dann kann ich das besser aushalten, das Gequatschte. Also die reagieren da wesentlich vernünftiger als unsere Leute, die diesen Blödsinn ernst nehmen. Danach wurde es dann richtig spannend. Ich glaube, in diese Ecke müssen wir nochmal sehr, sehr genau reingucken. Wir hatten Dr. Alexander Kamkin, das ist ein unabhängiger Historiker und Politikwissenschaftler. Bis 2021 war er leitender Wissenschaftler am Zentrum für Deutschlandstudien, Abteilung für Länderstudien der Russischen Akademie der Wissenschaften, spricht sehr gut Deutsch. Autor von über 40 wissenschaftlichen Artikeln zum Thema deutsch-russische Beziehungen, aktuelle Situation mit Migration und Arbeitsmarkt. Der hat sich die Hintergründe und die kurze Geschichte des Russland-Ukraine-Problems angeguckt, den Maidan angeguckt. Was will der Westen da eigentlich? Warum ist die Ukraine so wichtig? Naja, die Ukraine scheint in der Fantasie mancher, insbesondere der angloamerikanischen Globalisten, die meinen, sie müssten zu ihrer alten Weltherrschaft zurückkehren, eine zentrale Rolle zu spielen. Die glauben, wer die Ukraine beherrscht, der beherrscht die Welt. Die Ukraine gehörte auch mal zu Polen. Russland hat sie dann ins Russische Reich aufgenommen. Im Zarenreich gab es Großrussland, Kleinrussland, Weißrussland. Die Ukraine pendelte da immer hin und her. Aber es gibt wohl, und das hat der Dr. Kamkin auch gesagt, es gibt eine klare prorussische Tendenz in der Ukraine. Also anders als uns dargestellt wird, ist das Land nicht gespalten, sagt er. Er selbst hat in der Ukraine eine Cousine, aus irgendwelchen Gründen hat er sich aber mit ihr entzweit. Es kann sogar sein, dass es wegen Corona war, das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls sagt er, die meisten Menschen in der Ukraine sprechen Russisch sehr gut und Ukrainisch eigentlich eher schlecht. Das mag sein, dass das jetzt russisch gefärbt ist, was er gesagt hat, aber er machte mir einen sehr vernünftigen Eindruck. Und ich glaube, wir sollten uns wirklich mal genauer angucken, was ist eigentlich in Russland wirklich los? Ist das so, wie es uns von den Mainstream-Medien über Jahrzehnte eingebläut wurde, oder ist es vielleicht ganz anders? 1956 hat Khrushchev die zu Russland gehörende Krim an die Ukraine gegeben. 1991 hat Putin den Zusammenbruch der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe bezeichnet. Der Dr. Kamkin sagt, das ist wohl richtig, seine Meinung, aber man darf nicht übersehen, dass es in vielen Regionen schon seit langer Zeit antirussische Tendenzen gab, in den Regionen, die zur Sowjetunion gehörten. Hat dann aber sehr eindrucksvoll geschildert, wie das nach seiner Meinung aus dem Westen, insbesondere aus den USA und aus England, angeheizt wurde. Wie also sowas inszeniert wurde. Immer wieder Spaltungen, denn solange man diese Region in Unruhe hält, wird es schwierig, dem müssen wir wirklich mal nachgehen, deutsch-russische Kooperation aufzubauen, vor denen offenbar die Angloamerikaner, sagt nicht nur er, sondern sagen auch andere Leute, die wir vorher gehört haben. Wir haben ja einige ehemalige Mitarbeiter des englischen Geheimdienstes gehabt. Davor haben die Angloamerikaner große Angst. Wenn wir uns mit denen zusammentäten, die haben ja extrem viele Bodenschätze. Und die Kooperation zwischen diesen beiden Ländern wird wohl von einigen Leuten als Bedrohung empfunden. 1951 gab es schon ein US-Gesetz, das ist das Public Law 86-90 über die unterjochten Völker. Und seitdem wird diese Propaganda betrieben, von wegen die Ukraine, die müssen wir retten und vor den Russen schützen und so weiter. Aus seiner Sicht wird da also sehr viel inszeniert. Massive Straßenschlachten, die wir damals beim ersten Maidan und also beim zweiten Maidan, diese Orangene Revolution oder wie das Ding hieß, gesehen haben, die waren nach seiner Darstellung inszeniert, vom Westen inszeniert, die ihre eigenen Leute in der Ukraine zum Präsidenten machen wollten. Er sagt auch, das, was jetzt an Kriegsgerassel da unterwegs ist, alles inszeniert aus dem Westen. Möglicherweise, auch diese These gibt es inzwischen, die hat nicht er vertreten, sondern die habe ich jetzt gerade in einem Video gesehen, ich glaube, das war sogar Fox News mit Tucker Carlson. Möglicherweise ist es sogar so, dass Putin den Westen hier einfach auflaufen lässt und da ein bisschen rumspielt, ein paar militärische Übungen macht, um die Amerikaner so richtig dumm aussehen zu lassen. Die faseln ja seit einigen Tagen rum, von wegen am 16., aber allerspätestens am 16. Februar, da wird es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen. Ist aber nicht passiert.
Hast du das gesehen mit dem Kindergarten, wo anscheinend Russland Kindergarten bombardiert haben soll? Da sieht man ein riesiges Loch in einem Ding. Da haben sie, das ist für mich persönlich False Flag. Interessanterweise sind die Scheiben immer noch ganz. Wenn so eine Mauer durchbrochen wird, dann glaube ich, sind die Scheiben nicht mehr ganz. Das behaupte ich jetzt einfach mal.
Und ja, das ist eher unwahrscheinlich. ich denke schon, wenn sich da so viele Leute einig sind, das ist ja nicht nur er als Russe, sondern es sind die Engländer, mit denen wir gesprochen haben, aus dem ehemaligen Geheimdienst, die sagen alle, ja, das ist inszeniert. Hier wird die Ukraine bewusst als hat es hier der Dr. Kampkin bezeichnet, als Bauer auf dem großen Schachbrett benutzt. Man versucht mit aller Macht da eine kriegerische Auseinandersetzung herbeizureden, die Russen nicht wollen und die Ukrainer auch nicht wollen. Jetzt sogar der Schauspieler, der da Präsident ist, Zelenko, selbst der sagt, ey Leute, das müssen wir jetzt hier nicht haben. Ihr braucht das nicht so anzufeuern, ihr Amerikaner. Wir brauchen keinen Krieg, wir wollen keinen Krieg. Gleichzeitig ist es aber auch deshalb weltweit wichtig. Wir könnten uns ja sagen, so wie wir das immer machen als Deutsche, ach, da irgendwo ist ein Krieg. Who cares? Solange hier nichts ist, sollen die sich doch alle gegenseitig umbringen. Aber ganz so einfach ist es nicht, denn die Ukraine ist ja auch ein großer Energielieferant, ein Düngemittellieferant neben Russland. Und es ist ein... Es ist ein Korridor, durch den viel läuft. Und dadurch, dass da jetzt sehr viel zum Stocken kommt, sind wichtige Düngemittel zum Beispiel, die man jetzt eigentlich einbringen müsste oder im Herbst, glaube ich, schon hätte einbringen müssen, nicht vorhanden gewesen. Es wird also im nächsten Herbst spätestens zu echten Nahrungsmittelengpässen kommen. So sagt es nicht nur er, sondern auch andere. Die Preise für Nahrungsmittel sind ja schon explodiert. Wir haben inzwischen eine Inflation, die weit, weit höher ist als die, die uns bekannt gegeben wird, weil uns immer nur an bestimmten Gütern versucht wird, klarzumachen, dass die Inflation niedrig ist. Aber wenn wir nur die Energiepreise, die Benzinpreise angucken, dann ist das Ganze explodiert. Das wird in ähnlicher Weise auch für die Lebensmittel erwartet. Gazprom ist ein Lieferant aus Russland. Durch die Ukraine wird Gas geliefert. Das ist 3 bis 4 Mal günstiger als sogar 7 Mal günstiger als das, was wir aus den USA, aus diesem Fracking-Gas bekommen. Gibt es auch ein neues Video, wo Putin, natürlich ist das eine inszenierte Nummer, eine Pressekonferenz gibt. Aber wenn man sich das, was man an Informationen bekommen kann, aus diesen verschiedenen Quellen raussucht, dann sieht das ganz so aus, als würden wir hier von den Amerikanern zurzeit davon abgehalten werden, gezielt davon abgehalten werden, günstiges Gas aus Russland über die Ukraine zu bekommen. Wolfgang hat dann zwischen gefragt, was ist eigentlich mit der Leitwährung Dollar? Der Dollar scheint ja ziemlich im Eimer zu sein. Er wird wahrscheinlich eher noch eine kleine Weile überleben. Er ist völlig pleite, weil das haben wir gestern in dem Grand Jury Proceeding in dem Teil, der sich mit Wirtschaft beschäftigt und mit Finanzen beschäftigt, deutlich von allen Teilnehmern gehört. Der Dollar ist im Arsch, aber der Euro ist noch viel mehr im Arsch. Also der Euro ist erst recht kaputt und deswegen wird auch hier in Europa der Druck besonders groß aufgebaut. Hier in Europa sind eben die Pensionsfonds komplett leer und wenn das die Menschen merken, dann wissen sie auch, wer es gewesen ist, nämlich die Davos-Clique, die uns alles geklaut hat, um es mal jetzt ganz simpel auf einen Punkt zu bringen. Mhm. Sowohl die Eurozone als auch die Amerikaner sind maßlos überschuldet. Das ist auf normalem Wege nicht mehr abbaubar, nicht mehr bezahlbar. Und insbesondere die EZB kann sich nicht mehr vor und nicht mehr zurückbewegen, weil sie diese ganzen kaputten Schulden aufgekauft hat zum Gelddrucken. So kann man es vielleicht simpel formulieren. Also haben Schrott eingekauft, aus dem nichts mehr rauszuholen ist. Und das ist Zeug, was man normalerweise verkaufen kann, wenn es werthaltig ist. Also Schulden zum Beispiel von anderen Ländern, die normalerweise eine sehr hohe Bonität haben, diese Schulden, weil Länder so leicht nicht pleite gehen. Diese Schulden, die werden normalerweise verkauft. Die EZB kann sie aber nicht verkaufen, weil den Müll keiner mehr haben will. Also die stehen mit dem Rücken zur Wand. Ja, was ist nun mit der Leitwährung Dollar? Russland hat das Problem nicht, weil die sich immer weiter von dem Dollar abgekoppelt haben. Die Chinesen haben das Problem sehr wohl, denn sie sind mit die größten Käufer von Dollar. Bei denen haben sich die Amerikaner finanziert. Die können sich also bei weitem nicht so frei bewegen wie die Russen, die möglicherweise einen inzwischen goldgedeckten Rubel haben. Wir wissen es nicht ganz genau, aber es gibt Erkenntnisse, die in diese Richtung gehen. Auf die Frage, was mit der Leitwährung Dollar in Russland ist, hat Dr. Kampkin gesagt, na ja, das ist natürlich das ganz große Ding. Wenn die Amerikaner, wenn die Angloamerikaner mit ihrem Dollar crashen, bricht das ganze Kartenhaus sofort zusammen. Dann fliegt alles auf. Deswegen müssen die alles tun, um es zu verlängern. Was sie aber alles schon getan haben, hat sie genau dahin geführt, wo wir sind. Die erste Krise, bei der man sehen konnte, dass was aus dem Ruder gelaufen ist, das war die Dotcom-Krise. Weißt du, die ganzen Unternehmen 2000, die alle explodiert sind, weil man da in Unternehmen investiert hat, die komplett am Arsch waren, die nichts wert waren. Also richtige Spielbuden. Das waren die Corporate Debts. Also da waren die Schulden bei den großen Unternehmen. Dann gab es die Lehman Crisis, das war die ursprünglich als Housing Crisis, eigentlich eine Finanzkrise, eine Bankenkrise von Anfang an gewesen in den USA und dann weitergehend. Plötzlich waren die Schulden, war der Betrug, so sagt es Ed Dowd, hatte der Betrug ein neues Zuhause. Weg von den Unternehmen, jetzt rein zu den Banken. So das, was wir jetzt sehen, da gibt es nichts mehr. Jetzt ist der Betrug bei den Zentralbanken gelandet. Die können nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Insbesondere die europäische ist am Ende. Und deswegen müssen die so schnell wie möglich uns unter Kontrolle bringen und uns diese digitale Währung überstülpen. Und wir müssen das erkennen und sagen, nö, wir machen unsere eigene Währung, wir machen es mit Tauschhandel, wir machen irgendwas parallel dazu. Aber mit diesem Kram machen wir nicht mit. Ja, so waren wir dann mit, hat er noch irgendwas gesagt? Ukraine ist ein Detonator für die Energiekrise und für die Düngemittelkrise, hat er gesagt. Deswegen werden wir neben der Agrarkrise ein Riesenwachstum der Preise sehen. Aber es gibt noch mehr. Trudeau hat er sich auch kurz zu geäußert. Ich weiß gar nicht. Ach so, ja, viele Ukrainer leben in Kanada. Auch in Polen leben sehr viele Ukrainer. Aber Kanada, sagt er, das ist ein underreported Land. Das war dann die Überleitung hin zu, das war dann Maren Molta, eine ehemalige ARD-Mitarbeiterin und Diplombiologin, die seit 2001 in Kanada lebt. Die wollte uns eigentlich aktuelle Bilder zeigen, aber leider war sie so konfus, dass die Bilder erstens nicht aktuell waren und das, was man sehen konnte, hatte keinen Ton. Also sie hat sich ein bisschen Mühe gegeben, hat auch gesagt, hier, Trudeau ist eine Puppe, der führt nur Dinge aus, die man ihm sagt. Naja, dasselbe kann man über Baerbock sagen, das gilt für diese ganze Bande da aus dem Global Young Leaders Programm. Dann switchen wir schnell zu Margot Zübern. Die war live bei uns im Studio, eine Diplom-Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin, ehemalige Mitarbeiterin in einem Jugendamt in Berlin. Eine, wie sie selbst sagt, spät erwachte. Sie ist krankgeschrieben, kann unter den bestehenden Bedingungen nicht mehr arbeiten, unterstützt aber Eltern nun unabhängig davon, dass sie da nicht mehr arbeitet, so gut es geht. Sie mahnt zur großer Vorsicht, es beginnt offenbar zu werden, dass das Kindeswohl von den vorgesehenen Institutionen nicht mehr untersucht wird. Ist denen alles egal. Die Verantwortlichkeiten werden nicht ausgeführt, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist. Die politischen Direktiven nehmen unangemessenen Einfluss darauf, dass bestimmte Formen der Kindeswohlgefährdung überhaupt nicht mehr untersucht werden. Der Grund für die unterlassene Untersuchung wird, sobald das jetzt etabliert ist, später austauschbar sein. Es scheint politisch gewollt zu sein, in den Jugendämtern ungeeignete Angestellte einzusetzen, die man nicht als Fachpersonal bezeichnen kann. Das erinnert so ein bisschen an diese bösen Meldungen aus Australien, die wir von Alma Besserding gehört haben. Also Frau Zypern ist wirklich, muss ich sagen, die ist mutig. Die hat sich da hingesetzt und hat das alles so gesagt. Sie hat gesagt, ich bin euch dankbar, also weil sie offenbar durch den Corona-Ausschuss viel gesehen hat, aber ich bin auch mal, hat die allen auch allen Ernstes offen gesagt, ich bin auch meinem Therapeuten dankbar. Sie scheint einen sehr guten Therapeuten zu haben, der ihr geholfen hat, den Mut zu haben, bei uns aufzutreten. Also es war schon so, dass ich sagen musste, Hut ab. Ja. Davon brauchen wir mehr. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, es gibt im BGB, im deutschen BGB, bei euch gibt es im ZGB sicher irgendwo was Ähnliches, ich kenne aber den Paragraphen nicht. Da gibt es den Paragraphen 1666. Das ist der, der sich mit der Kindeswohlgefährdung befasst. Das ist der Paragraph, aufgrund dessen in Weimar ein Gericht in Aktion getreten ist, nachdem eine Mutter gesagt hat, meine beiden Kinder werden hier in der Schule gefoltert mit Masken und Abstand und Social Distancing und PCR und so. Dieser Paragraph 1666 im BGB hat eine Entsprechung im Sozialgesetzbuch, also im Verwaltungsrecht. Auch das alles Blödsinn. Ne? Diese ganzen Gesetze braucht kein Schwein. 10 oder 15 oder 20 Paragraphen und dann mit einer vernünftigen Bevölkerung geht das eben auch anders. Das ist geregelt in Paragraph 8a SGB 10. Muss sich keiner merken, aber da ist die verwaltungsgerichtliche Entsprechung der zivilrechtlichen Regelung aus 1666. Und da sagt sie, es ist tatsächlich so, dass bei Kindeswohlgefährdungen, wo du normalerweise eine Gefahrenabschätzung machen musst, da musst du als Jugendamt hin und sagen, was ist denn hier los? Genauso wie so ein Richter, wenn er sowas hört, passiert nichts mehr. Die politische Direktive wird einfach übernommen, da wird gesagt, das muss das Kind schon aushalten, ja, wenn es eben nur noch schreit und furchtbare Schmerzen, dann ist doch alles egal. Wir kümmern uns da nicht drum, weil die Politik sagt das so. Also, ich habe es überspitzt formuliert gefragt, aber sie hat es bejaht, die Kinder werden dem System zum Fraß vorgeworfen. Das ist ein ritualisierter Kindesmissbrauch, der hier stattfindet und es ist keiner mehr da, der sie schützt. Eigentlich müssen es die Eltern tun. Wollen wir hoffen, dass sie jetzt langsam mal wach werden und das, was sie nicht schon alles kaputt gemacht haben, vielleicht noch retten können. Es gibt dann ein starkes Mobbing. Jeder, der nicht systemtreu ist, der wird gemobbt. Das ist jetzt unter Corona-Bedingungen noch viel, viel schlimmer geworden. Sie werden dem System zum Fraß vorgeworfen. Sie hat dann, wir haben gesagt, ja, das ist doch aber so richtig neu nicht. Denn es gab da mal ein Experiment in den 70ern bis in die 80er rein, glaube ich, Kettler-Experiment in Berlin. Das musst du dir mal vorstellen. Das glaubt kein Mensch. Da ist über die Jugendämter, aufgrund dieses Experiments sind Kinder aus verwahrlosten oder, ja, wie soll man sagen, kaputten Familien genommen worden. Und da, wo sie besonders geliebt werden, da sind sie hingebracht worden, nämlich zu Pädophilen. Ein offizielles Experiment. Da willst du doch eigentlich nur noch sagen, wo ist der nächste Baum? Und dann brauche ich noch ein Pferd und einen Strick und dann regeln wir das. Aber sowas darf man ja nicht. Also das ist damals gelaufen. Und insofern wundert mich das überhaupt nicht, dass jetzt in Berlin sozusagen die Fortsetzung dessen, was damals getestet wurde, weitergemacht wurde und dass sich die Jugendämter hier komplett wegducken. Es gibt ja leider nur ganz wenige Leute, Margot Zypern ist eine davon, die trotzdem den Mund aufmachen und die dann aber auch sagen, ich kann in diesem System gar nicht mehr arbeiten, aber dafür werde ich darüber berichten. Und das hat sie getan. Kindeswohlgefährdung, Therapeuten sind nicht genügend da, gut ausgebildete sowieso nicht. Die Lage ist äußerst dramatisch. Sie hat das versucht, in moderaten Tönen zu schildern, aber als ich dann klare Fragen gestellt habe, hat sie auch klar geantwortet. Also die Kinder werden dem System zum Fraß vorgeworfen. Es ist niemand da, schon gar nicht in den Jugendämtern, der sie schützt.
Ja, es ist ganz krass. Ich hatte ja vor Monaten ein Interview mit einer Journalistin, die recherchiert hat wegen ritueller Missbrauch an Kinder in der Schweiz. Komischerweise war es natürlich ein absoluter Zufall. 3 Wochen später wurde mein Konto bei der Credit Suisse gekündigt. Hat natürlich nichts mit dem Interview zu tun.
Nein,
natürlich nicht. Und da muss ich sagen, hey, wenn du diesen Blog liest, da wird dir einfach nur noch schlecht. Also das ist der, und das sind Opfer, wo da gesprochen haben, da gibt es Audiosequenzen, es gibt auch Videosequenzen, wo die Opfer darüber berichten. Und weißt du hast das Gefühl, du bist in der Schweiz und nee, nicht in der Schweiz. Und immer, wie länger dass ich recherchiere, wie mehr dass ich mit den Leuten rede, ist die Schweiz eine der schlimmsten Länder mit diesen ganzen Strukturen, muss ich leider sagen. Tut mir leid.
Ich fürchte, das ist viel, viel schlimmer. Das ist nicht nur in der Schweiz so. Ich fürchte, es ist viel, viel schlimmer. Aber es kommt alles raus. Es kommt alles raus, Stück für Stück. Krass. Und hier kannst du es institutionalisiert sehen. Das ist Kindesmissbrauch, was da passiert. Ob das sexueller Missbrauch ist, das ist noch eine Nummer härter. Aber das hat es auch gegeben. Und zwar genau durch die Berliner Jugendämter aufgrund dieses Experiments. Da sind wir nicht mehr weit von entfernt. Und wenn als nächstes, die machen ja alles blind mit, wenn als nächstes jemand sagt, so eine Familie mit drei Kindern, das dritte Kind, das brauchen sie ja nicht, das wird abgegeben an die rituellen Kindesmissbraucher, möchte ich mal wissen, steht da noch einer auf oder nicht?
Ja. Also es ist unglaublich. Ich habe wirklich die Befürchtung, dass diese, dass die Kinder, dass wirklich die Wurzel des Übels ist, im Sinne von, dass sie an die Kinder dran wollen, wo man dann sieht in den sogenannten Waisenhäusern und so weiter, dass das vielleicht gar nicht so ist, und in Kinderheime, wo sie dann sagen, ja, die Eltern haben die Kinder geschlagen und so weiter, aus irgendwelchen Gründen die Kinder wegnehmen, gibt es ja diverse Gründe. Und ja, was dann in diesen Heimen passiert, ich glaube, das wollen wir nicht, also klar, wir müssen es leider aufdecken, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was wir hören wollen.
Nein, nein, nein. Also es wird ein ums andere Mal deutlicher und deutlicher und deutlicher. Wir müssen die Dinge selbst in die Hand nehmen. Wir müssen auch eine eigene Jugendfürsorge aufbauen, ja, Kinderfürsorge. Das System ist kaputt. Das System ist designed, uns kaputt zu machen, ja, und insbesondere die Kinder kaputt zu machen.
Und ich glaube, es ist halt so, für viele ist das schwer. Viele haben immer noch irgendwo die Hoffnung, lass uns dieses System reparieren. Ich bin auch überzeugt, nein. Das kannst du nicht reparieren. Der Sumpf ist so tief, das schaffst du nicht. Es macht definitiv mehr Sinn, diese Parallelwelt aufzubauen. Und die, die da mitmachen wollen, sind herzlich willkommen und die anderen halt eben nicht. Und ich glaube, es werden immer mehr, die merken, in welche Richtung das geht. Und dann haben wir einfach Parallelwelt. Das ist für mich auch stimmig.
Finde ich völlig in Ordnung und für eine Weile wird das so sein. Die andere Welt stirbt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das System stirbt mit den Leuten, die es versuchen zu aufrecht zu erhalten, weil sie ja ganz überwiegend auf dem Trip sind. Und wir wollen es nicht vertiefen, wir haben es oft genug gesagt, aber das ist so offensichtlich, für mich jedenfalls, dass das System nicht mehr aus sich heraus reformierbar ist, an keiner Stelle, an keiner einzigen Stelle, sondern dass wir überall mit dem, was wir sind, und wir haben die richtigen Leute, die nicht. Die haben die Leute, die blind Befehle befolgen, aber nicht kreativ sind und keine Fragen stellen. Wir haben die Leute, mit denen man neue Bildung, neue Wirtschaft, neue Justiz, neue Gesundheit aufbauen kann.
Definitiv. Ich finde das sehr wichtig. Vielleicht noch ein Wort. Was hältst du von Den Haag? Da gibt es jetzt ganz schön auch einen Fall. Aber ich denke, es ist schwierig, weil Den Haag ist ja wahrscheinlich auch irgendwo untermauert. Wie siehst du das?
Also ich habe, irgendjemand hat mich gerade wieder angeschrieben, hat gesagt, oh, lass uns die Kräfte bündeln. Ich habe eine Riesengruppe von Anwälten. Wir wollen was ganz Tolles beim ICC machen. Nein, ich werde die Kräfte nicht bündeln. Wir ziehen unser Ding durch. Wir machen noch was Neues, Weiteres. Aber ich mache das so, wie ich es für richtig halte. Und ich bin der absoluten sicheren Überzeugung, das ganze Gequatsche mit Verhältnismäßigkeit und falsche Behandlung, alles falsch. PCR-Test, das ist die Angriffsbasis. Und ICC ist eine schwierige Sache, weil sehr konkrete Hinweise darüber vorliegen, dass da 25% der Richterschaft von Bill Gates und Soros Gnaden kommen und mit den Leuten kannst du keinen Blumenpott gewinnen. Vielleicht gibt da was, das sollen Profis machen, die sich in dem Bereich auskennen, ich bewege mich da nicht hin.
Ja, das ist bestimmt so. Wie sieht's aus? Nächste Freitag haben wir den Corona-Ausschuss, Thema schon bekannt.
Ja, wir haben eine Menge Gäste, unter anderem wird auf jeden Fall sehr viel Raum dieser frühere Investmentbanker Edward Dowd haben. Mhm. Den finde ich absolut genial. Das geht erst abends oder gegen Abend, weil der ist auf Hawaii, die sind 11 Stunden hinter uns. Da habe ich früher mal meine Anwaltsweiterbildung für die USA gemacht, also für Kalifornien gemacht. Der hat einen so klaren Kopf, der weiß ganz genau, was er tut. Und er sagt, mach ja sein, dass die Mainstream-Medien nicht darüber berichten. Aber Wall Street weiß, was los ist. Und Wall Street wird reagieren. Diese beiden Firmen gehen in den Keller. Moderna ist schon 70% kaputt. Das ist eine Katastrophe. Aber das ist auch nur ein One-Trick-Pony. Die haben nichts anderes außer diesen einen Impfstoff. Bei Pfizer sieht es anders aus. Aber die werden auch in den Keller geschickt. So sagt er. Und ich bin sicher, dass er recht hat.
Ja gut, das ist irgendwann mal, wird das alles auch aufgedeckt werden. Ich denke, wir müssen jetzt versuchen, ruhig zu bleiben, auch wenn es schwierig ist. Viele Menschen sind am Limit, die werden extrem unter Druck gesetzt, auch finanziell natürlich. Und wir müssen da einfach jetzt nicht klein beigeben und einfach dranbleiben. Und ich denke, es ist eine Frage der Zeit, dass wir dann wirklich die großen Massen erreichen werden und die Medien dann nicht mehr wegschauen können. Entweder kommen sie auf unsere Seite, was ich jetzt noch nicht glaube, oder wir werden dann eigene Medien aufbauen und die Menschen werden dann die anderen Medien nicht mehr, wirklich nicht mehr ernst nehmen und dann sind die einfach weg vom Fenster und gut ist.
Da sind wir ja schon sehr weit vorangekommen mit unseren eigenen Medien. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr stoppen. Ja. Wir werden immer mehr auch, ich glaube, wir haben sogar den Gründer von Getter, der wird auch nächsten Freitag bei uns sein. Okay. Wir werden immer mehr eigene Plattformen haben, auf die keiner zugreifen kann. Dann können sie ruhig alles andere wegzensieren, guckt ja sowieso keiner mehr hin.
Guter Hinweis, wenn du es nicht vergisst, gib einen Gruß von mir. Ich habe schon 10-mal angeschrieben, ich möchte gerne bei Getter Beta-User sein zum Streamen. Vielleicht kannst du was machen. Hey Rainer, am Schluss nicht vergessen, ich möchte dieses Jahr noch das Fest der Menschheitsfamilie.
Das wird dieses Jahr passieren und zwar nicht erst Ende des Jahres.
Ich freue mich. Hey, vielen Dank, Rainer.
Bis bald. Also, take it easy. Ne?
Tschüss, ciao, ciao. Tschüss. Ja, vielen Dank, lieber Rainer. Es ist einfach immer wieder toll, dass er sich die Zeit nimmt. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass er ist so beschäftigt, dieser Mann, und dass wir diese Zusammenfassung haben können, weil die meisten Menschen können das nicht 5 oder 6 oder 7 oder 8 Stunden diese Sachen zusammen anschauen und hören. Ja, ich finde es wieder super spannend, was da zusammengekommen ist. Ich denke, dranbleiben müssen wir, aufgeben ist keine Option. Denk daran, den Kanal noch zu abonnieren auf BITL.TV. Da werden natürlich auch wieder die Audio und Video werden geschnitten von meinem Team und wird dann wahrscheinlich morgen oder spätestens übermorgen hochgeladen, dass ihr das auch verteilen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es ging einigermaßen. Ihr wisst, ich bin im neuen Studio, muss noch einiges einrichten. Tonprobleme habe ich immer noch. Darum wird es wahrscheinlich kein Outro geben, weil ihr habt keinen Ton. Aber ich muss das dann schauen, wie ich das hinkriege. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Wir waren circa Spitze 12.000 Leute oder so. Wir werden immer mehr. Und bitte bleibt auf der Straße. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das umsetzen könnt, weil wir sind jetzt erst am Anfang und viele Menschen haben das Gefühl, yay, wir haben es geschafft. Ich habe einige Nachrichten bekommen, Roger, keine Masken, so cool, ich sehe. Und das ist sehr trügerisch und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dranbleiben. Geht auf die Straße, ich hoffe, viele hier haben es begriffen, dass es gar nicht um Corona geht, sondern es ist ein ganz anderes Bild, ganz anderes Puzzle, das sie versuchen umzusetzen und genau das gilt es zu verhindern und zwar miteinander. Versucht mit den Leuten zu reden, respektive versucht Fragen zu stellen, nicht sie zu überzeugen, sondern Fragen zu stellen, das kommt recht gut an und dann mal schauen, was passiert und ich denke, wir werden immer mehr und mehr und ich sehe ja selber, was momentan alles an die Oberfläche kommt. Ich glaube, sowas in dieser Intensität hatten wir noch nie und deshalb finde ich das toll. Geht weiterhin auf Demos und versucht auch für die Kinder euch einzusetzen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, weil die Kinder haben da in einem gewissen Alter keinen Plan. Die machen einfach mit und das sollte definitiv nicht sein. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht. Bei mir ist 12:45, ich gehe jetzt schlafen und wir sehen uns wahrscheinlich bald wieder. Vielen herzlichen Dank. Ich hatte jetzt 3 Tage Detox, digitales Detox. Ich kann euch das empfehlen, es auch mal zu machen, weil man hat dann auch einen anderen Blickwinkel, neu sortieren und denkt daran, es gibt nicht nur Corona. Wir dürfen unbedingt auch andere Sachen sehen, die positive Sachen sehen und wirklich uns auf die neue Welt konzentrieren und die alte einfach auch loslassen, auch wenn das für viele, und da gehöre ich auch dazu, nicht immer einfach ist. Aber ich glaube, es ist soweit, dass wir das jetzt durchziehen und miteinander alle zusammen die neue Welt gestalten, visualisieren. Und ich glaube, nein, nicht ich glaube. Ich bin davon überzeugt, dass das etwas ganz Tolles wird. In dem Sinne, bis bald und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Tschüss zusammen. Bye bye.